Heute werfe ich einen Blick auf textile Techniken und Themen in Märchen. Diese Folge soll nichts anderes als unterhalten. Schöne Weihnachten und viel Vergnügen beim Zuhören. Nachhaltige Materialien, großartige Handwerkerinnen, inspirierende Veranstaltungen. Ich stelle für dich einen bunten Strauß textiler Themen zusammen im Textilportal Podcast von und mit Gabriele Brandhuber. Märchen sind eine Literaturgattung, die vor allem in der Zeit der Romantik im 19. Jahrhundert sehr beliebt wurde. Es entstanden mehrere Märchensammlungen, unter anderem haben die damals erst Anfang 20-jährigen Brüder Jakob und Wilhelm Grimm im Auftrag von Clemens Brentano Märchen gesammelt. Teils aus bereits früher erschienenen Büchern, teils haben sie Menschen befragt. Als Brentano die übermittelten Aufzeichnungen doch nicht veröffentlicht hat, haben sich die Brüder selbst an die Herausgabe gemacht und zwischen 1810 und 1850 mehrere Fassungen der gesammelten Märchen veröffentlicht. Das Buch »Die wahren Märchen der Brüder Grimm« beinhaltet unter anderem frühe Versionen der Texte, an denen man die tiefgreifenden textlichen Überarbeitungen gut nachvollziehen kann. Mehrere Versionen wurden zusammengeführt, die Texte bearbeitet, geglättet und stilisiert, um den typischen Grimmschen Tonfall zu erhalten. Einige Märchen wurden ausgeschlossen, zum Beispiel Märchen französischen Ursprungs wie »Der gestiefelte Kater«. Andere Märchen kamen hinzu, vor allem weil sich nach der Veröffentlichung der ersten Ausgaben neue Erzählerinnen meldeten und zur Verfügung stellten. Auch der berühmte dänische Schriftsteller H.C. Andersen, der ein Zeitgenosse der Grimms war, hat teilweise bereits früher vorhandene Texte genommen und überarbeitet, teils eigene Märchen erfunden. Märchenbücher wurden populär zum Vorlesen in Kinderzimmern und viele Geschichten haben wir alle gehört, wenn wir im deutschsprachigen Raum aufgewachsen sind. Für die heutige Folge habe ich ein paar Geschichten ausgewählt, die textile Themen beinhalten. Die Musik dazwischen stammt von der Weihnachtslieder-CD Still von Otto Lechner und Klaus Drawitsch. Viel Vergnügen!
Thank you.
ersten Abschnitt geht es um eine Geschichte vom Spinnen. Und zwar ist das Spinnen ja ein sehr häufig wiederkehrendes Thema in Märchen. Zum Beispiel Dornröschen, sehr bekannt, die soll sich in ihrem 15. Jahr an einer Spindel stechen und sterben. Und da geht sie dann in den Turm, in dem eine alte Frau ihren Flachs spann. Auch bei Rumpelstilzchen wird gesponnen, und zwar auch Flachs. Ja, da spinnt die arme Bauerntochter, die soll Stroh zu Gold spinnen und das Rumpelstilzchen hilft ihr dabei. Und auch bei der Frau Holle musste die fleißige Tochter spinnen, bis ihr das Blut aus den Fingern sprang. Dann ging sie zum Brunnen, um die Spindel zu waschen, aber die Spindel fällt ihr in den Brunnen und als sie ihr nachspringt, kommt sie zur Frau Holle. Das Märchen, das ich für diesen Abschnitt ausgesucht habe, heißt Vom bösen Flachs spinnen und stammt aus der Sammlung der Brüder Grimm. Vor Zeiten lebte ein König, dem war nichts lieber auf der Welt als Flachs spinnen. Und die Königin und seine Töchter mussten den ganzen Tag spinnen. Und wenn er die Räder nicht schnurren hörte, war er böse. Einmal musste er eine Reise machen. Und ehe er Abschied nahm, gab er der Königin einen großen Kasten mit Flachs und sagte, der muss gesponnen sein, wenn ich wiederkomme. Die Prinzessinnen wurden betrübt und weinten. Wenn wir das alles spinnen sollen, müssen wir den ganzen Tag sitzen und dürfen nicht einmal aufstehen und zum Fenster hinausgucken. In den Garten aber können wir gar nicht gehen. Die Königin aber sprach, tröstet euch, ich will euch schon helfen. Da waren im Lande drei besonders hässliche Jungfern. Die erste hatte eine so große Unterlippe, dass sie über das Kinn herunterhing. Die zweite hatte an der rechten Hand den Zeigefinger so dick und breit, dass man drei andere Finger hätte daraus machen können. Die dritte hatte einen dicken, breiten Platschfuß, so breit wie ein halbes Kuchenbrett. Die ließ die Königin zu sich fordern und an dem Tag, wo der König heimkommen sollte, setzte sie alle drei nebeneinander in ihre Stube, gab ihnen ihre Spinnräder und da mussten sie spinnen. Auch sagte sie einer jeden, was sie auf des Königs Fragen antworten sollte. Als der König anlangte, hörte er das Schnurren der Räder von Weitem, freute sich herzlich und gedachte, seine Töchter zu loben. Wie er aber in die Stube kam und die drei garstigen Jungfern da sitzen sah, erschrak er. Dann trat er hinzu und fragte die erste, woher sie die entsetzlich große Unterlippe habe. »Vom Lecken, vom Lecken!« Darauf die zweite, woher der dicke Finger. Vom Faden drehen und umschlingen.« Dabei ließ sie den Faden ein paar Mal um den Finger laufen. Endlich die dritte, woher den dicken Fuß? »Vom Treten, vom Treten!« Wie das der König hörte, befahl er der Königin und den Prinzessinnen, sie sollten nimmermehr ein Spinnrad anrühren, und so waren sie ihrer Qual los. Ja, die Moral von der Geschichte, Spinnen macht hässlich. Ich glaube nicht, dass das viele der aktuellen Spinnerinnen auf diese Art bestätigen können. Thank you. Auch das Weben kommt in zahlreichen Geschichten vor. Ich finde ja immer noch lustig, wie der Kaiser bei H.C. Andersen neue Kleider bekommen soll, aber zu eitel und zu dumm ist, die hinterhältigen Weber zu durchschauen, die auf ihren Webstühlen nur Luft weben. Bis ein unschuldiges Kind bei der Parade den König entlarvt, indem es laut verkündet: Aber der hat ja gar nichts an! Das nächste Märchen heißt: Einst kam zu einem Leinenweber ein Geselle und stammt aus einer Sammlung niedersächsischer Märchen und Legenden. Einst kam zu einem Leinenweber ein Geselle und bat ihn, ihn in Arbeit zu nehmen. Der Meister sagte, wenn er in einer Woche ein Stück weben könne, dann wolle er ihn annehmen. Der Geselle ging auf die Bedingung ein und blieb bei dem Meister. Als nun der Montag kam, fing er nicht an zu arbeiten, sondern aß und trank und ging dann spazieren. Der Meister fragte ihn, ob er denn nicht arbeiten wolle, doch er erwiderte, er müsse erst alles Garn beieinander haben, Aufzug und Einschlag, erst dann werde er anfangen zu weben, er wolle schon zur rechten Zeit das Stück fertig haben. Der Meister hatte aber nur das Garn zum Aufzuge. So verging ein Tag der Woche nach dem anderen bis zum Freitag. Alle Tage aß und trank der Geselle im Haus und ging dann fort. Freitagabend sagte er zum Meister: Wenn jetzt alles Garn da wäre, so möge er nur zu Bette gehen. Der Meister antwortete, es wäre alles beisammen und ging zu Bette. Nun fing es an, in der Stube lebendig zu werden, als wenn viele Menschen auf einmal darin arbeiteten. Der eine peipet, der andere schiert, ein dritter macht Spulen, ein vierter webt. Genug der eine tat dies, der andere tat das und viele Hände waren geschäftig. Der Meister, der den gewaltigen Lärm hörte, stand auf und schaute durch das Schlüsselloch, um zu sehen, was es in der Stube gäbe. Einer von den Leuten, die in der Stube arbeiteten, bemerkte ihn und sprach zu dem Gesellen, es gucke einer durch das Schlüsselloch. Darauf ging dieser hin und sagte, er solle sich wegpacken. Als es bald Tag war, kam der Geselle zum Meister und forderte noch Garn, er habe nicht genug. Dieser aber sagte zu ihm, »Ach, nan düvel slatstra in«, und so taten sie auch. Am anderen Morgen war das Stück fertig und lag hinter dem Webestuhl. Der Meister wollte aber den Gesellen nicht länger behalten und schickte ihn fort. Es mag wohl der Teufel selbst gewesen sein.
Thank you.
Kleider machen Leute, so heißt eine Novelle von Gottfried Keller, in der ein armer, gut gekleideter Schneidergeselle wegen seines Äußeren für einen polnischen Grafen gehalten wird. Kleider machen Leute, das gilt aber auch für sehr viele Märchen. Zum Beispiel Aschenputtel, der die Stiefschwestern die schönen Kleider wegnehmen, aber beim Ball mit der richtigen herbeigezauberten Kleidung ist sie die schönste und kommt doch noch zu ihrem Prinzen. Oder die Gänsemagd, die von ihrer Kammerzofe übertölpelt und von ihrem Bräutigam nicht erkannt wird, solange sie nicht die richtigen Kleider hat. Auch bei Schneewittchen ist bis zu einem gewissen Grad Kleider machen Leute. Die ist nämlich in einer frühen Fassung der Geschichte sehr häuslich. Sie näht und strickt für die Zwerge und eitel dürfte sie auch gewesen sein, denn sie kauft von der Krämersfrau, ihrer verkleideten Schwiegermutter, beim ersten Besuch Schnüre und lässt sich viel zu eng einschnüren. Das finde ich spannend, vielleicht ein Hinweis auf die Zeit, in der diese Geschichte entstanden ist. Jedenfalls, die Zwerge schneiden die Schnüre in zwei, wodurch Schneewittchen dann wieder zu sich kommt, bevor sie etwas später in den Apfel beißt. Gute Kleidung ist auch in den Märchen häufig mit Eitelkeit und Aufschneiderei verbunden. Des Kaisers neue Kleider habe ich schon erwähnt, aber auch das tapfere Schneiderlein wirft sich in Schale und brüstet sich mit seinen Taten. In der folgenden Geschichte von H.C. Andersen geht es aber nicht um einen eitlen Menschen, sondern um einen eitlen Kragen. Es war einmal ein feiner Kavalier. Sein ganzer Hausrat bestand aus einem Stiefelknecht und einem Kamm, aber er hatte den schönsten Kragen der Welt und von diesem Kragen sollen wir eine Geschichte hören. Der Kragen war gerade so alt, dass er daran dachte, sich zu verheiraten, und da traf es sich, dass er mit einem Strumpfband in die Wäsche kam. »Nein, so etwas Schlankes und Feines, so Weiches und so Reizendes habe ich denn doch noch nie gesehen«, sagte der Kragen. »Darf ich um Ihren Namen fragen?« »Den sage ich nicht«, sagte das Strumpfband. »Wo sind Sie zu Hause?«, fragte der Kragen. Aber das Strumpfband war so verschämt von Natur und fand, es wäre doch etwas sonderbar, darauf zu antworten. »Sie sind wohl ein Zierband«, meinte der Kragen. »So ein inwendiges Zierband. Ich sehe schon. Sie sind sowohl zum Nutzen wie zum Schmuck da, kleine Jungfrau.« »Sie dürfen so nicht so zu mir sprechen«, sagte das Strumpfband. »Ich finde, ich habe gar keinen Anlass gegeben.« »Doch, wenn man so schön ist wie Sie«, sagte der Kragen, »das ist Anlass genug.« »Unterlassen Sie es, mir so nahe zu kommen«, sagte das Strumpfband. »Sie sehen so männlich aus.« »Ja, ich bin ein feiner Kavalier«, sagte der Kragen. »Ich habe den Stiefelknecht und einen Kamm.« Aber das war gar nicht wahr, denn es war doch sein Herr, der den Stiefelknecht und den Kamm hatte. Aber er prahlte. »Kommen Sie mir nicht nahe«, sagte das Strumpfband. »Das bin ich nicht gewöhnt.« »Zimperlieschen«, sagte der Kragen, und dann wurden sie aus der Wäsche genommen. Sie wurden gestärkt, über den Stuhl in den Sonnenschein gehängt und dann auf das Bügelbrett gelegt, und nun kam das warme Eisen. »Frau Witwe«, sagte der Kragen, »kleine Frau Witwe, mir wird so warm, ich werde ein anderer, ich komme ganz aus den Falten, Sie brennen ein Loch in mich hinein, huh, ich möchte um Sie freien.« »Lump«, sagte das Bügeleisen und fuhr stolz über den Kragen hin. Es bildete sich ein, eine Dampfmaschine zu sein, die an die Eisenbahn gehängt war und Wagen ziehen sollte. »Lump«, sagte es wieder. Der Kragen war an den Kanten ein wenig ausgefranst und darum kam die Papierschere und sollte die Fransen abschneiden. »Oh«, rief der Kragen, »Sie sind wohl erste Tänzerin. Wie Sie die Beine strecken können, das ist das Reizendste, was ich gesehen habe. Das kann kein Mensch Ihnen nachmachen.« »Das weiß ich«, sagte die Schere. »Es würde Ihnen zustehen, eine Gräfin zu sein«, meinte der Kragen. »Alles, was ich habe, ist ein feiner Kavalier, ein Stiefelknecht und ein Kamm. Hätte ich doch eine Grafschaft.« »Sie freien wohl«, sagte die Schere und wurde ganz böse, und dann schnitt sie ordentlich in ihn hinein, und dann war er erledigt. »Ich muss um das Kämmchen freien«, sagte der Kragen. »Es ist merkwürdig, dass Sie alle Ihre Zähne behalten, kleines Fräulein. Haben Sie nie daran gedacht, sich zu verloben?« »Oh ja, das sollten Sie aber wissen«, sagte das Kämmchen. »Ich bin doch mit dem Stiefelknecht verlobt.« »Verlobt. Jetzt gab es keine mehr, um die der Kragen freien konnte, und so verachtete er die Freierei.« Eine lange Zeit verging, dann kam der Kragen in eine Kiste beim Lumpensammler. Da war eine große Lumpengesellschaft, die Feinen für sich und die Groben für sich, so wie es sein soll. Sie hatten alle viel zu erzählen, aber der Kragen am meisten, der war ein richtiger Prahlhans. »Ich habe so schrecklich viele Liebchen gehabt«, sagte der Kragen. »Sie haben mir gar keine Ruhe gelassen. Ich war aber auch ein feiner Kavalier mit Stärke. Ich hatte einen Stiefelknecht und einen Kamm, die ich nie brauchte. Ja, damals hätten Sie mich sehen sollen, wenn ich so auf der Seite lag. Niemals werde ich mein erstes Liebchen vergessen. Sie war ein Zierband, so fein, so weich und so reizend. Sie stürzte sich meinetwegen in einen Wasserkübel. Dann war da eine Witwe, die glühend wurde, aber ich ließ sie stehen und schwarz werden. Da war die erste Tänzerin, von ihr habe ich den Riss, mit dem ich jetzt umhergehe. Sie war so grimmig. Mein eigener Kamm war verliebt in mich und verlor alle Zähne aus Liebeskummer. Ja, ich habe viel dergleichen erlebt. Aber am meisten tut es mir leid um das Strumpfband, ich will sagen das Zierband, das in den Wasserkübel ging. Ich habe viel auf meinem Gewissen, ich habe es wohl nötig, weißes Papier zu werden. Und das wurde er. Alle Lumpen wurden weißes Papier. Aber der Kragen wurde gerade zu dem Stück weißen Papiers, auf dem diese Geschichte gedruckt steht. Und das geschah, weil er hinterher so fürchterlich davon geprahlt hat, was er nie gewesen war. Und daran sollen wir denken, damit wir nicht das Gleiche tun. Denn wie sollen wir wissen, ob wir nicht auch einmal in die Lumpenkiste kommen und zu weißem Papier gemacht werden, auf dem unsere ganze Geschichte abgedruckt wird, selbst die allergeheimste, und wir dann damit herumlaufen und sie erzählen müssen wie der Kragen. Im letzten Abschnitt der heutigen Episode soll es um mehr oder weniger zauberkräftige Schuhe gehen. In der Geschichte vom Däumling zum Beispiel stiehlt dieser einem Menschenfresser die 7 Meilen Stiefel und entkommt auf diese Weise mit seinen 7 Brüdern. Solche Stiefel wären manchmal wirklich ganz praktisch. Oder die Geschichte vom Kater, der sich vom armen Müllerssohn die Stiefel leiht und ihm dadurch zu Reichtum und zu einer Prinzessin verhilft, auch verfilmt als Der gestiefelte Kater. Und dann gibt es die grausamen Schuhmärchen, wie das vom eitlen Mädchen mit den roten Schuhen bei H.C. Andersen. Die Schuhe sind an den Füßen festgewachsen und das Mädchen muss so lange weitertanzen, bis es sich die Füße mitsamt den Schuhen vom Scharfrichter abhacken lässt. Ähnlich grausam geht es bei Schneewittchens Stiefmutter zu, die ja zum Schluss in glühenden Schuhen tanzen muss, bis sie tot umfällt, und bei Aschenputtels Stiefschwestern, die sich Zehen und Fersen abschlagen, um in die gläsernen Pantoffel zu passen. Blut ist im Schuh, bedeutet Schönheit muss leiden. Beenden möchte ich diesen Abschnitt aber mit einem versöhnlichen Schuhmärchen, nämlich mit den Grimmschen Wichtelmännern. Es war ein Schuster ohne seine Schuld so arm geworden, dass ihm endlich nichts mehr übrig blieb als Leder zu einem einzigen Paar Schuhe. Nun schnitt er am Abend die Schuhe zu, die wollte er den nächsten Morgen in Arbeit nehmen. Und weil er ein gutes Gewissen hatte, so legte er sich ruhig zu Bett, befahl sich dem lieben Gott und schlief ein. Morgens, nachdem er sein Gebet verrichtet hatte und sich zur Arbeit niedersetzen wollte, so standen die beiden Schuhe ganz fertig auf seinem Tisch. Er verwunderte sich und wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Er nahm die Schuhe in die Hand, um sie näher zu betrachten. Sie waren so sauber gearbeitet, dass kein Stich daran falsch war, gerade als wenn es ein Meisterstück sein sollte. Bald darauf trat auch schon ein Käufer ein, und weil ihm die Schuhe so gut gefielen, so bezahlte er mehr als gewöhnlich dafür, und der Schuster konnte von dem Geld Leder zu 2 Paar Schuhen erhandeln. Er schnitt sie abends zu und wollte den nächsten Morgen mit frischem Mut an die Arbeit gehen, aber er brauchte es nicht, denn als er aufstand, waren sie schon fertig. Und es blieben auch nicht die Käufer aus, die ihm so viel Geld gaben, dass er Leder zu 4 Paar Schuhen einkaufen konnte. Er fand früh morgens auch die 4 Paar fertig, und so ging's immer fort. Was er abends zuschnitt, das war am Morgen verarbeitet. Also, dass er bald wieder sein ehrliches Auskommen hatte und endlich ein wohlhabender Mann war. Nun geschah es eines Abends, nicht lange vor Weihnachten, als der Mann wieder zugeschnitten hatte, dass er vor dem Schlafengehen zu seiner Frau sprach. Wie wär's, wenn wir diese Nacht aufblieben, um zu sehen, wer uns solche hilfreiche Hand leistet? Die Frau war zufrieden und steckte ein Licht an. Darauf verbargen sie sich in den Stubenecken hinter den Kleidern, die da aufgehängt waren, und gaben Acht. Als es Mitternacht war, da kamen 2 niedliche, nackte Männlein, setzten sich vor des Schusters Tisch, nahmen alle zugeschnittene Arbeit zu sich und fingen an, mit ihren Fingerlein so behend und schnell zu stechen, zu nähen, zu klopfen, dass der Schuster vor Verwunderung die Augen nicht abwenden konnte. Sie ließen nicht nach, bis alles zu Ende gebracht war und fertig auf dem Tische stand, dann sprangen sie schnell fort. Am anderen Morgen sprach die Frau, »Die kleinen Männer haben uns reich gemacht. Wir müssten uns doch dankbar dafür bezeigen. Sie laufen so herum, haben nichts am Leib und müssen frieren. Weißt du was? Ich will Hemdlein, Rock, Wams und Höslein für sie nähen, auch jedem ein paar Strümpfe stricken. Mach du jedem ein paar Schülein dazu.« Der Mann sprach, »Das bin ich wohl zufrieden.« Und abends, wie sie alles fertig hatten, legten sie die Geschenke statt der zugeschnittenen Arbeit zusammen auf den Tisch und versteckten sich dann, um mit anzusehen, wie sich die Männlein dazu anstellen würden. Um Mitternacht kamen sie herangesprungen und wollten sich gleich an die Arbeit machen. Als sie aber kein zugeschnittenes Leder, sondern die niedlichen Kleidungsstücke fanden, verwunderten sie sich erst, dann aber bezeigten sie eine gewaltige Freude. Mit der größten Geschwindigkeit zogen sie sich an, strichen die schönen Kleider am Leib und sangen, »Sind wir nicht Knaben glatt und fein, was sollen wir länger Schuster sein?« Dann hüpften und tanzten sie und sprangen über Stühle und Bänke. Endlich tanzten sie zur Tür hinaus. Von nun an kamen sie nicht wieder, dem Schuster aber ging es wohl, solange er lebte, und es glückte ihm alles, was er unternahm.
Halle, halle, halleluja, halle, halle, halleluja, halle, halle, halle.
Das war's für heute mit der märchenhaften Weihnachtsfolge. Die Musik stammte von der genialen CD Still von Otto Lechner und Klaus Trabitsch. Wenn dir die Musik gefallen hat, unterstütze gerne die Künstler durch den Kauf einer CD oder einer echten Schallplatte aus weißem Vinyl. Die Links dazu packe ich in die Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir schöne Feiertage und einen guten Rutsch und freue mich auf dich im nächsten Jahr in der nächsten Folge vom Textilportal Podcast.